Info 3 Abend.
Das Schweizer Stimmvolk sagt dreimal deutlich Nein. Nein zu Managed Care.
Die einen Ärzte dafür, die anderen dagegen. Das Problem schwierig. Schlussendlich hat sich der Patient für den Status quo entschieden.
Nein zur rechten Staatsvertragsinitiative.
Das Volk hat die Initiative in den Boden gestampft.
Und nein auch zur zweiten Bausparvorlage.
Das ist nichts anderes als eine Zwängerei.
Zum Wetter gibt's ein deutliches und klares Ja. Es bleibt auch morgen sonnig und höchstens in den Bergen kann's Gewitter geben. Das Ganze bei sommerlichen 27 bis 31 Grad. Info 3 am Abstimmungssonntag, am Mikrofon Daniel Hubacher. Ein Volk von Nein-Sagen. Heute hat das Stimmvolk also alle drei nationalen Vorlagen Bach abgeschickt. Auffallend dabei, die Managed-Care-Vorlage wurde mit wuchtigen 76% versenkt. Eine Ohrfeige für Bundesrat und Parlament. Susanne Schmucke fasst die Ergebnisse der drei Vorlagen zusammen.
Das Nein zur Gesundheitsreform kam nicht überraschend, wohl aber die Deutlichkeit. Kein einziger Kanton hat die Managed-Care-Vorlage angenommen. Besonders wuchtig war die Ablehnung in der Watt mit 91% Nein. Ärzteverbandspräsident Jacques Dehalla freut's. Die Botschaft sei angekommen, dass Managed Care zur Ungunsten der Patienten sei.
Es ist eine sehr, sehr grosse Mehrheit. 3/4 der Bevölkerung sagt Nein zur Abschaffung der freien Arztwahl, Nein zum finanziellen Druck auf die Behandlungen. Es ist sehr erfreulich, dass das Volk das realisiert hat, verstanden hat. Und es ist ein wichtiges, starkes Signal für die kommenden Monate und Jahre, für die Diskussionen im Gesundheitswesen.
SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi, ein Befürworter, ortet den Hauptgrund für das Nein bei den Ärzten.
Es ist offensichtlich nicht möglich, gegen Ärztemeinung eine Gesundheitsreform durchzubringen.
Keine Chance an der Urne hatte heute auch die Bausparinitiative. Sie wollte Steuererleichterungen für jene, die ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollen. Insgesamt sagten nur 31% Ja zur Initiative. Auch in Basel-Landschaft, das eine Form des Bausparens bereits kennt, wurde die Initiative ebenfalls abgelehnt. Eine Schlappe erlitt schließlich auch die AUNS, die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz. Ihr Volksbegehren, Staatsverträge vors Volk, wurde von 75% abgelehnt. Das Nein fiel in allen Kantonen deutlich aus. In 4 welschen Kantonen lag der Nein-Anteil bei über 80%.
Susanne Schmucke, das dreifache Nein zu den nationalen Vorlagen analysieren wir gleich und wir schalten nach Athen und Kairo. Dort sind wichtige Wahlen im Gang. Jetzt aber zu Georg auf der Mauer und den Resultaten der wichtigsten kantonalen Abstimmungen.
Bei den Ladenöffnungszeiten im Kanton Zürich bleibt alles beim Alten. Mit Ausnahme von Tankstellenshops, Läden an Bahnhöfen und Flughäfen sowie Familienbetrieben müssen die Geschäfte an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben. Weitere Zürcher Ergebnisse: Wer ein schadstoffarmes Auto einlöst, zahlt in Zukunft weniger Steuern. Die Initiative «Freie Schulwahl für alle» wurde mit über 80% verworfen. Zudem werden Unternehmen nicht von weiteren Steuern befreit. Und wertvolle Landwirtschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung werden stärker geschützt. Eine erneute Steuersenkung für baselstädtische Unternehmen kommt für das Stimmvolk nicht in Frage. Es hat sich knapp gegen den Willen des Parlaments und der Regierung ausgesprochen. Im Kanton St. Gallen werden Bewohnern von Alters- oder Behindertenheimen das Gaschengeld nicht gekürzt. Gegen den Beschluss des Kantonsrats wurde das Referendum ergriffen. Die Heimbewohner erhalten weiterhin 530 Franken im Monat, um damit ihre persönlichen Auslagen zu bezahlen, wie den Coiffeur oder das Taxi. Der neue Stadtpräsident von Luzern heißt Stefan Roth. Der bisherige CVP-Finanzdirektor erhielt im zweiten Wahlgang mehr als 12'000 Stimmen. SP-Sicherheitsdirektorin Ursula Stemmer kam auf knapp 8'500 Stimmen. Neu in den Luzerner Stadtrat gewählt wurde die grünliberale Manuela Jost. In Ägypten wird der neue Präsident des Landes gewählt. Kandidaten sind der Islamist Mohamed Mursi und der frühere Ministerpräsident Ahmed Shafik. Laut dem ägyptischen Anwaltsverband zeichnet sich eine tiefe Wahlbeteiligung ab. In Griechenland muss das Volk das neue Parlament wählen. Der Ausgang gilt als offen. Die Wahlberechtigten müssen darüber entscheiden, ob sie Parteien den Vorzug geben wollen, die das Land auf Sparkurs halten wollen, oder ob sie Parteien bevorzugen, die die vom Ausland verordneten Sparauflagen ablehnen. Die Wetterprognose: Morgen ziemlich sonnig, gegen Abend besonders über den Bergen einzelne Schauer oder Gewitter. Die Höchsttemperaturen zwischen 27 und 31 Grad. Der S3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. In Graubünden ist die A13 San Bernardino-Chur nach einer Sperrung zwischen Sufers und dem Bärenburg-Tunnel wieder offen. In der Ostschweiz ist die Hauptstraße zwischen Urnäsch und dem Schwegalpass nach einem Unfall gesperrt. Eine Umleitung via St. Gallen ist signalisiert. Und vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden stockender Verkehr in Arolo. Ein Hinweis zum Schienenverkehr. Wegen eines steckengebliebenen Zuges ist der Bahnhof Olten zurzeit nur beschränkt befahrbar. Im Regionalverkehr kommt es daher zu Verspätungen und Zugsausfällen.
Info 3 Abend.
Das Volk lässt sich also nicht gerne vorschreiben, zu welchem Arzt man zu gehen hat. Das hat es heute sehr deutlich kundgetan und damit dem neuen Gesundheitsminister Alain Berset seine erste Niederlage beschert.
Nous avons perdu aujourd'hui une occasion de freiner l'augmentation des coûts de la santé.
Wir haben eine Chance verpasst, die Gesundheitskosten zu senken, meint Bundesrat Berset. Bei mir im Studio ist jetzt Dominik Meyer von der Inlandredaktion. Dominik Meyer, 76% haben Nein gesagt zur Managed Care-Vorlage. So wuchtig hat man das nicht erwartet. Was sind da die Gründe?
Ja, ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, mit dem Argument, die freie Arztwahl stehe auf dem Spiel, mit diesem Argument haben die Gegner die Leute so richtig abgeholt. Für sehr viele Menschen ist es wichtig zu wissen oder zumindest zu glauben, dass sie Zugang haben zu allen Ärzten und zu allen Therapien, wenn sie das mal nötig hätten. Und die Nein-Kampagne zu Managed Care hat genau hier angesetzt, in diesem sensiblen Bereich Ängste geschürt, Unsicherheit geschürt, zum Teil auch etwas irrational. So klare Nein-Mehrheiten bei Abstimmungen sind sehr selten. Der letzte Fall übrigens ist 2 Jahre her. Damals ging es um tiefere Monatsrenten in der zweiten Säule. Die Altersvorsorge, auch sensibler Bereich wie das Gesundheitswesen. Hier könnte man Parallelen ziehen.
Es ist aber nicht das erste Mal, dass eine Gesundheitsreform scheitert. Warum haben Sie es so schwer?
Klar ist, wenn sich die Ärzte, und das war hier beim Großteil der Ärzte der Fall, wenn sie sich gegen eine Reform aussprechen, dann hat sie fast keine Chancen. Auch die Krankenkassen haben eine solche Referendumsmacht, das haben wir 2 Mal bereits gesehen, als es um eine Einheitskrankenkasse geht. Man muss aber auch ganz grundsätzlich und vielleicht etwas provokativ fragen, ob die Leute überhaupt eine Reform wollen im Gesundheitswesen. Klar, die Prämien, die steigen Jahr für Jahr, das ärgert alle. Aber Abstriche vielleicht eben bei der Gesundheitsversorgung, bei Zugang zu Leistungen, das will man auch nicht. So zahlen die, die es sich leisten können, einfach die hohen Prämien. Und wer wenig verdient, erhält Prämienverbilligung vom Staat. Das funktioniert, nur ist es teuer und kostet Jahr für Jahr mehr Steuergelder.
Jetzt ist nach der Abstimmung immer vor dem Kampf um neue Ideen. Die Politik zuckt jetzt nicht einfach mit den Achseln, sondern lanciert bereits heute neue Rezepte. Was für Ideen, um die Gesundheitskosten zu senken, haben Sie da im Köcher?
Ja, die Parteien bringen zum größten Teil ihre alten Lieblingsrezepte wieder auf den Tisch. FDP und SVP etwa rufen nach mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen. Sie wollen den Vertragszwang aufheben. Das heisst, die Krankenkassen sollen frei wählen können, mit welchen Ärzten sie überhaupt zusammenarbeiten wollen. Und die SVP, sie geht noch weiter und sagt, man solle doch die Leute gar nicht mehr zwingen, überhaupt eine Krankenkasse zu haben. Beide Vorschläge sind extrem umstritten und gegen beide werden sich die Ärzte wehren. Das kann man heute bereits sagen. Und wenn man auf die linke Seite schaut, dort will man genau das Gegenteil, nicht mehr, sondern weniger Wettbewerb und mehr staatliche Steuerung, Stichwort Einheitskrankenkasse. Eine neuere Idee hat die SP heute lanciert, Chronic Care, ein neuer Mechanismus, wie die Behandlung von chronisch Kranken koordiniert und finanziert werden soll. Das sind ja die teuren Patienten. Hier ist eine neue Idee heute aufs Tapet gekommen.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Dominik Meyer von der Inlandredaktion. Die alten Grabenkämpfe in der Gesundheitspolitik tun sich also wieder auf. Die SP setzt, wir haben es eben gehört, nun auf eine neue Idee, das sogenannte Chronic Care. Geraldine Eicher weiß, um was es genau geht.
Chronic Care, das neue Stichwort, lässt selbst den Präsidenten der Schweizer Ärzte, Jacques de Haller, rätseln.
Was ist das?
Der Aha-Effekt kommt bei der Erläuterung. Chronic Care will eine spezielle Versicherungsform für chronisch Kranke. Diese Idee hatte schon der frühere Gesundheitsminister Pascal Couchepin unter dem Titel Hochrisikopool eingebracht. Alle Kassen sollen einen Pool mit Geld speisen. Der Pool soll dann den Krankenkassen die risikoreichsten, komplizierten Fälle abnehmen, also etwa Diabeteskranke oder Patienten mit Herzleiden. SP-Nationalrätin Silvia Schenke will so die Kassen entmachten und Kosten sparen.
Die hohen Kosten, die entstehen ja durch die Menschen mit chronischen Krankheiten. Also wenn man diese Patientinnen und Patienten besser versorgt, dann wird ein großer Teil der Kosten wegfallen, die heute anfallen.
Denn heute wolle niemand attraktiv sein für teure Patienten und deshalb würde sich auch keine Krankenkasse für gute Behandlungen von chronisch Kranken einsetzen. Der Pool hätte ein Interesse, bessere Behandlungsmodelle für chronisch Kranke zu entwickeln, sagt Jacqueline Fehr von der SP.
Das ist einfach eine öffentlich-rechtliche Institution, sei es ein Hochrisikopool oder in der umfassenden Variante eine Einheitskasse, die bessere Variante als ein Konkurrenzsystem privater Krankenkassen.
Mit einer solchen Reform laufe man aber die Gefahr, dass die Krankenkassen kostenträchtige Patienten auch loswerden wollten, fürchtet FDP-Ständerat Felix Gutzwiller.
Wenn Sie alle Fälle ab 20.000 beispielsweise da hineinnehmen, dann werden Sie sehen, dass ab 15.000 Kosten die Versuchung groß ist, die Kosten und die Spitaltage noch etwas zuwarten zu lassen. Dann kommt man über die Schwelle und kommt in den Großrisikopool. Zudem braucht es das gar nicht, weil heute ja die Versicherer durchaus in einem Rückversicherungssystem die großen Risiken solidarisieren.
Und SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi sieht in einer staatlichen Krankenkasse für chronisch Kranke nur eine Hintertür für die SP zu dem Ziel, einer einzigen Krankenkasse zu gelangen, der Einheitskasse.
Der würde an sich die Einheitskasse vorwegnehmen und das kann ja nicht das Ziel sein einer solchen Maßnahme, die chronisch Kranke in einen besonderen Pool nimmt.
Wenn Managed Care schon an der Urne wegen zu viel staatlicher Eingriffe beerdigt worden sei, dann werde es auch Chronic Care. Die Reform wurde heute übrigens schon als Comic Care verulgt.
Geraldine Eicher. Jetzt zu der Staatsvertragsinitiative der AUNS, der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz. Sie hatte an der Urne nicht den Hauch einer Chance. Satte 75% lehnen es ab, über sämtliche Staatsverträge abzustimmen. Warum? Inlandredaktor Sascha Buchbinder auf Spurensuche im konservativen Lager.
Der erwartete emotionale Abstimmungskampf der freiheitsliebenden Eidgenossen gegen den Bundesrat, er blieb aus. Es war ein flauer Abstimmungskampf. Erst als die Stimmen ausgezählt wurden, kam etwas Dramatik auf.
Das Volk hat ja die Initiative recht eigentlich in den Boden gestampft, man muss es so sagen.
Triumphiert Pirmin Bischoff, einer der Köpfe hinter der Nein-Kampagne. Mit knapp 25% gelang es der AUNS nicht einmal, das SVP-Lager für sich zu gewinnen. Entsprechend zerknirscht klingt AUNS-Präsident Pirmin Schwander und kündigt eine Aussprache im nationalkonservativen Lager an.
Es zeigt sich deutlich, dass auch innerhalb der SVP keine Mobilisation stattgefunden hat und ich denke, das müssen wir genau analysieren.
Denn offiziell hatte die SVP beschlossen, die AUNS zu unterstützen. Im Abstimmungskampf aber hielt sich die Partei zurück. Wurde die AUNS verraten? SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz weist jede Mitverantwortung zurück.
Ja, es war die Initiative der AUNS, es war nicht eine Initiative der SVP. Wir haben über die Delegiertenversammlung diese Initiative unterstützt, aber unsere Schwerpunkte haben wir anders festgelegt.
Die Schuld sieht eher bei der mächtigen Gegnerschaft. Die SVP verzichtete auf eine millionenschwere Abstimmungskampagne und ortet nun den Grund für die Niederlage des eigenen Lagers in der millionenschweren Kampagne der Gegner. Falsch, sagt Gerold Bührer, Präsident von Economy Suisse. Eine teure Kampagne sei gar nicht nötig gewesen, deshalb habe der Verband das eigene Budget sogar gekürzt. Auch ihn habe überrascht, dass die AUNS ganz allein kämpfen musste.
Das ist richtig. Wir haben vor allem auch seitens der SVP, die ja doch einstimmig die Unterstützung beschlossen hat, ein größeres Engagement erwartet.
Besonders bitter für die AUNS. Nach dem einsamen und vergeblichen Kampf droht eine Fortsetzung der bitteren Erfahrung. Denn die AUNS will gegen die Steuerabkommen mit Deutschland, Österreich und Großbritannien das Referendum ergreifen. Die SVP dagegen hat beschlossen, die Finger von diesem Thema zu lassen.
Sascha Buchbinder. Das Volk wollte auch heute nichts wissen von Steuererleichterungen für den Kauf von Wohneigentum. Beinahe 69% des Stimmvolks und alle Kantone sagten Nein zu der Initiative des Hauseigentümerverbands. Roland Wermerlinger über die Gründe.
Es war kein schöner Sonntag für Hans-Rudolf Giesin.
Jawohl, ich gebe zu, ist ein harter Schlag für mich.
Der langjährige frühere FDP-Nationalrat hat jahrzehntelang für die Idee des Bausparens gekämpft. Außer in seinem Kanton Baselland konnte er es nirgends umsetzen. Und nach dem heutigen Entscheid ist es auch im Baselbiet bald vorbei mit Bausparen. Was sind die Gründe, dass die Idee, Spargelder steuerfrei für den Kauf von einem eigenen Haus, einer eigenen Wohnung auf die Seite legen zu können, chancenlos sind? In einem wohlhabenden Land mit der europaweit tiefsten Wohneigentumsquote von knapp 40%. Dass das Volk innert 3 Monaten zu praktisch derselben Frage zweimal an die Urne gerufen wurde, das habe natürlich eine Rolle gespielt, gibt Hans Egloff zu. Der SVP-Nationalrat wird in einer Woche zum neuen Präsidenten des Hauseigentümerverbands gewählt.
Das war für uns bestimmt mit ein Killer, so frei nach dem Motto Zwängerei. Jetzt haben wir doch schon vor 3 Monaten darüber abgestimmt.
Während der Hauseigentümerverband es nicht verstehen kann, warum die Mieterschaft ihr Geschenk nicht annahm, ist die Mieterschaft überzeugt, dass das Geschenk eben keines war für sie, sondern eines für die, die es nicht brauchen, Begüterte, die es sich leisten können, Sparbeträge auf die Seite zu legen. Gegen das Argument des Steuergeschenks für Reiche kämpften die Initianten vergeblich an. Für Anita Tanay, die Präsidentin des Deutschschweizer Mieterverbands, ist außerdem klar, die Wohneigentumsquote ist schlicht nichts, was Mieterinnen und Mieter wirklich interessiert.
Wir haben eine Wohnungsnot, wir haben eine Mietzinsnot, die Mietzinsen bei Neuvermietungen schnellen in die Höhe. Das sind die echten Probleme, die wir haben.
Nicht nur im Kanton Basel-Land, wo die Regierung ihr Bausparmodell bald beerdigen wird, ist die Idee des Bausparens vom Tisch. Das fordern die Gegner und versprechen heute die Initianten.
Roland Wermelinge. So viel zu den 3 Vorlagen auf nationaler Ebene. Auch in den Kantonen wurde abgestimmt und da gibt's ein spannendes Resultat. Als erster Kanton der Schweiz will die Waadt die Sterbehilfe klar regeln. Die Stimmbürger haben einem Vorschlag aus dem Parlament zugestimmt. Abgelehnt hingegen wurde eine Initiative der Sterbehilfeorganisation Exit. Thomas Gutesohn.
Sterbehilfe ja, aber. Im Kanton Waadt ist ab heute die Sterbehilfe gesetzlich erlaubt, unter gewissen Bedingungen. Bevor die Sterbehilfe eingeleitet werden kann, muss der behandelnde Arzt die Urteilsfähigkeit des Patienten klären. Zudem muss der Patient den Sterbewunsch über einen längeren Zeitraum konstant geäußert haben und er muss an einer unheilbaren Krankheit leiden. Dann und nur dann muss eine Pflegeinstitution dem Wunsch einer Person zu sterben Folge leisten. Der Waadtländer Gesundheitsminister Pierre-Yves Maillard ist vom Gesetz überzeugt. Dennoch bleibt der heutige Entscheid ein Projet contre-cœur. Denn am liebsten hätte die Regierung erst gar nicht über das heikle Thema abstimmen lassen. Ohne die Initiative, sagt Maillard, wäre das Gesetz wohl nicht zustande gekommen. Insofern ist der heutige Entscheid auch ein halber Erfolg für Exit. Ob Exit nun in anderen Kantonen eine ähnliche Initiative lancieren will, ist noch nicht entschieden. Laut Bernhard Sutter, Vizepräsident von Exit in der Deutschschweiz, gäbe es keinen Handlungsbedarf, da über die Hälfte der Pflegeheime in der Deutschschweiz die Sterbehilfe ja bereits zulassen. Offenbar plant aber der Kanton Zürich ein Gesetz, das die Sterbehilfe regeln soll.
Thomas Gutesohn. Das ist Info 3. Es ist 17.18 Uhr.
Info 3 Abend.
Und nun ins Ausland. Es hängt viel ab von der Parlamentswahl heute in Griechenland. Es hängt vielleicht davon ab, ob Griechenland zu seiner alten Währung der Drachme zurückkehrt oder doch beim Euro bleibt. Oder anders gesagt, alles wartet auf das große Beben in Griechenland. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Ich bin jetzt verbunden mit Corinna Jessen. Sie arbeitet als freie Journalistin in Athen. Frau Jessen, sind denn schon erste Trends durchgesickert?
Offiziell gibt es keine Zahlen, aber wir hören, dass es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird zwischen den Konservativen, der Nea Dimokratia, und den Linksradikalen, dem Syriza, also zwischen Samaras und Tsipras. Und es ist nicht auszuschließen, dass es wirklich noch sehr spannend wird heute Abend.
Sie sagen es wird spannend bleiben bis zum Schluss. Wenn sich das Linksbündnis mit dem jungen Tsipras durchsetzt, muss sich dann Europa darauf einstellen, mit Griechenland neu zu verhandeln, oder war das mehr Wahlkampfrhetorik?
Tsipras wird sicherlich ein paar Schritte zurück machen müssen, wenn er gewinnen sollte, wenn er überhaupt eine Regierung bilden kann und mit den Europäern verhandeln kann, dann wird er sicherlich versuchen, erst einmal ein paar Erfolge nach Hause mitzubringen, um dann vielleicht auch doch einen Kompromiss einzugehen. Denn er hat bereits seine Maximalforderung, nämlich das Memorandum aufzukündigen, etwas zurückgenommen und gesagt, er spricht nicht von einer juristischen Aufkündigung, sondern eher von einer politischen.
Wann wird man aus Griechenland etwas mehr wissen heute Abend?
Man geht davon aus, dass die ersten wirklich verlässlichen Prognosen gegen 21 Uhr Ortszeit, also 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, vorliegen werden.
Und wie ist das jetzt, die Stimmung in Athen? Spüren Sie da viel von dieser Nervosität, die da ist?
Es gibt eine ganz klare Anspannung, man kann fast sagen eine Spaltung. Die einen haben Angst, dass es zu einem Bruch mit Europa kommt. Die anderen hoffen auf eine Veränderung der Sparmaßnahmen. Das ist ein Bruch, der eigentlich durch die gesamte Bevölkerung geht und auch durch die gesamten bisherigen Parteien.
Besten Dank, das waren Informationen von Corinna Jessen aus Athen. Um 21 Uhr, wir haben es gehört, wird es erste Trends geben.
Info 3 Abend.
Es ist heiß in Ägypten und das Klima nicht besonders gut an diesem Präsidentenwahltag, an dem 50 Millionen Wahlberechtigte zur Urne gerufen wurden, um in einer Stichwahl ihre Stimme entweder einem Mann des alten Mubarak-Regimes, Shafiq, oder einem sehr konservativen Islamisten, dem Muslimbruder Mursi, zu geben. Für viele die Wahl zwischen zwei Übeln. In 4 Stunden gehen die Urnen zu. Ich bin jetzt verbunden mit Irene Meyer. Sie sind in Kairo. Agenturen melden, die Stimmbeteiligung sei mager. Was hören Sie da vor Ort?
Die Berichte aus dem ganzen Land sprechen bis jetzt von einer sehr tiefen Stimmbeteiligung. Also die bestätigen ihre Meldung. Die Gewerkschaft der Richter spricht von nur gerade 15% bis jetzt. Vielleicht nimmt die Beteiligung noch zu bis am Abend um 21 Uhr, wenn die Urnen schließen. Aber es lässt sich jetzt schon sagen, dass der Boykottaufruf der revolutionären und liberalen Bewegungen offensichtlich ziemlich befolgt wird. Viele Bürger empfinden diese Wahl zwischen dem alten Regime und den Islamisten als eine Zumutung und auch als eine Belastung ihres Gewissens. 16 Monate nach der Revolution, bei der rund 1000 Menschen getötet und sehr, sehr viele verwundet wurden.
15%, sagen Sie, das wären ja nur eigentlich ein paar Millionen. Wem nützt denn eine tiefe Stimmbeteiligung mehr? Shafiq oder dem Muslimbruder Mursi?
Das kann man zur Stunde nicht sagen. Es gibt auch keine Trends. Shafiq und Mursi liefern sich vermutlich, so gehen jedenfalls viele davon aus, ein knappes Rennen. Aber die tiefe Stimmbeteiligung ist natürlich eine sehr deutliche Botschaft an beide. Wenn der neue Präsident, egal ob Mursi oder Shafiq, nur von einer kleinen Minderheit der Ägypter gewählt werden sollte, hätte er auch keine wirkliche Legitimation. Ich selber gehe davon aus, dass vor allem die Wähler von Hamdin Sabahi hier boykottieren. Sabahi ist der linke Nasserist und Vertreter der Revolution, der überraschend auf den dritten Platz kam in der ersten Runde. Und er sagt, es sei moralisch nicht zu verantworten, den Mubarak-vertrauten Shafiq zu wählen.
Bald wird die Wahl entschieden sein und Ägypten wird von einem Präsidenten regiert ohne Parlament. Das ist ja diese Woche vom Militärrat aufgelöst worden. Ein Präsident ohne Parlament, das heißt, der Mann hat uneingeschränkte Macht.
Entweder hat er uneingeschränkte Macht oder er hat ein bisschen Macht oder er hat gar keine. Das ist alles überhaupt nicht definiert. Es herrscht ein absolutes Gesetzes- und Verfassungsvakuum heute in Ägypten. Es wird jetzt bekannt gegeben, dass die Militärjunta innerhalb der nächsten 48 Stunden eine sogenannte Verfassungserklärung veröffentlichen will, in der sie vermutlich dann eigenmächtig die Macht und Kompetenz des Präsidenten definiert und auch ihre eigene Macht. Und sie will auch selber eine verfassungsgebende Versammlung bestimmen, die das Grundgesetz des Landes schreiben soll. Das sind alles Dinge, für die eigentlich das Parlament zuständig wäre, aber Sie haben es gesagt, das gibt es gar nicht mehr in Kairo.
Besten Dank, das waren Informationen aus Kairo von Irene Meyer. In 4 Stunden gehen also in Ägypten die Wahllokale zu. Und das war Info 3 am Abstimmungssonntag bei uns und am wichtigen Wahlsonntag in Ägypten und Griechenland. Online gibt's alle Resultate und Hintergründe laufend unter drs.ch. Redaktion und im Mikrofon Daniel Hubacher.